DW Menschen und Märkte.
Übernahme. Kaufhof geht an kanadische Handelskette. Luftfahrtmesse. Dicke Geschäfte für Airbus und Boeing. Und Griechenland. Das Pokerspiel geht weiter. Darum geht es heute bei uns im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Hilke Fischer. Herzlich willkommen. Es wird eng für Griechenland. Wieder einmal. Am 30. Juni läuft das internationale Hilfsprogramm für das Land aus. Doch die Verhandlungen im Schuldenstreit sind am Sonntag ergebnislos zu Ende gegangen. Es bestünden weiterhin bedeutende Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten, so die Begründung eines Sprechers der EU-Kommission. Martin Bohne berichtet.
Die gute Nachricht, die EU-Kommission hält die Tür für Verhandlungen, auch nach dem Eklat vom Wochenende weiter offen. Aber nur, wenn die griechische Seite sich bewegt. Das Kommissionsgebäude und das Büro von Präsident Juncker sind rund um die Uhr geöffnet, so Chefsprecher Margaritis Skinas. Also, wenn es etwas Neues gibt, werden wir gerne weiter vermitteln, um die Gespräche voranzubringen. Im Übrigen sei er enttäuscht, so ließ Juncker seinen Sprecher mitteilen, dass seine intensiven Bemühungen bislang zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hätten. Die EU-Kommission sieht nun keine Möglichkeit mehr, dass es noch vor der nächsten Sitzung der Euro-Finanzminister am Donnerstag zu einer Einigung kommt. Allgemein wird diese Sitzung als allerletzte Gelegenheit angesehen, um fristgerecht eine Auszahlung der noch ausstehenden Hilfsmilliarden an Griechenland in die Wege zu leiten. Aber Kommissionssprecher Skinas betonte nun, dass es nur eine Deadline gebe, nämlich den 30. Juni.
The only deadline we now have is the 30th of June.
Am 30. Juni läuft das europäische Hilfsprogramm für Griechenland aus und Athen müsste die so dringend benötigten Kredite endgültig in den Wind schreiben. Erstmals informierte die Kommission auch detailliert über die Forderungen der Geldgeber an die Griechen. Dies sei nötig, so Sprecherin Annika Breithart, weil da viele Fehlinformationen im Umlauf seien.
It is a gross misrepresentation of facts to say that the institutions have called for cuts in individual pensions.
Es ist eine üble Verdrehung der Tatsachen zu behaupten, dass die Institutionen der Geldgeber gefordert hätten, die individuellen Renten zu kürzen. Es gehe vielmehr darum, die Frühverrentungen einzuschränken und das Renteneintrittsalter nach hinten zu verschieben. Denn das griechische Rentensystem sei auch im europäischen Vergleich viel zu teuer und ohne eine nachhaltige Reform nicht finanzierbar. Die Rentenreform schält sich mehr und mehr als Knackpunkt heraus. Während die Geldgeber erwarten, dass dadurch jährlich Kosten in Höhe von 1% des Bruttosozialprodukts eingespart werden, bietet die griechische Regierung bislang nur einen Bruchteil dieser Summe an. Und deshalb ist auch ein Zugeständnis, das die Unterhändler Athens am Wochenende gemacht haben, erst einmal nur theoretischer Natur. Griechenland habe, informierte Sprecherin Breithart, dem Ziel zugestimmt, in diesem Jahr unter Herausrechnung des Schuldendienstes einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 1% zu erzielen.
By now the Greek authorities agree to this target. The question is how credible the commitments are to achieve those targets.
Es bleibt aber die Frage, wie glaubhaft die Sparverpflichtungen sind, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Nicht kommentieren wollte die EU-Kommission Äußerungen des deutschen Kommissars Oettinger vom Vormittag. Der hat in Berlin dringend einen Notfallplan für die Griechen angeraten, für den Fall ihres Ausscheidens aus der Eurozone. Dann werde das Land ein Notstandsgebiet. Der Kommissionssprecher verwies lediglich darauf, dass Oettinger für diese Fragen nicht zuständig sei.
Alle Welt redet von einer drohenden Pleite Griechenlands. Der griechische Finanzminister reist derweil durch Europa, um an Podiumsdiskussionen teilzunehmen, und der griechische Ministerpräsident fordert die internationalen Geldgeber auf, dass sie sich endlich bewegen sollten. Max Otte ist Professor für allgemeine und internationale Betriebswirtschaftslehre in Worms. 2006 sagte er die Finanzkrise voraus, die bald darauf auch eintrat. Meine Kollegin Jan Danghong hat ihn gefragt, zeigt das Verhalten der griechischen Spitzenpolitiker, dass die Verhandlungsposition des Landes doch gar nicht so schlecht ist?
Griechenland hat eine sehr gute Verhandlungsposition, denn im Euro können sie quasi auf eine Weise die Europäische Union erpressen. Je länger dieser Poker dauert, desto mehr Geld muss die Europäische Zentralbank den Griechen überweisen, damit griechische Bürger, vor allem reiche griechische Bürger, Kapitalflucht betreiben können. Also je länger es dauert, desto mehr bringen Griechen ihr Geld ins Ausland. Dann haben Griechen zum Beispiel Konten in Hamburg oder Berlin. Und die Europäische Union hat nur Forderungen gegen die griechische Regierung.
In den Verhandlungen trennen beide Seiten Berichten zufolge nur 2 Milliarden Euro im griechischen Haushalt. Sollen die Geldgeber ihrer Meinung nach auf Athen zugehen?
Natürlich nicht. Also wir sind seit 5 Jahren auf Athen zugegangen. Wir haben Geld in ein Fass ohne Boden geschüttet, was von Anfang an erkennbar war, dass es nicht funktionieren würde. Es geht ja darum, dass Griechenland überhaupt mal reformiert. Die Mehrwertsteuer wird nicht reformiert. Es gibt da zahlreiche Ausnahmen. Griechenland ist ein korruptes Land mit Vetternwirtschaft. Da hat auch die neue Regierung nichts dran geändert. Also die Forderungen sind zum Teil schon sehr berechtigt und das absolute Minimum. Aber die Europolitik insgesamt ist natürlich das Problem. Also selbst wenn Griechenland jetzt reformiert, müssen wir Geld abschreiben und müssen eigentlich Griechenland einen Neustart ermöglichen. Da hat dann Varoufakis wieder recht.
Aber es sieht ja jetzt nicht danach aus, dass die griechische Regierung bereit ist zu diesen Reformen und der Großteil der Bevölkerung auch nicht. Was kann die EU denn tun?
Na, die griechische Bevölkerung, die leidet ja. Ich meine, vor allem die Mittelschicht leidet. Wir haben 25% Arbeitslosigkeit und 50% Jugendarbeitslosigkeit. Aber die griechische Oberschicht ist natürlich reformunwillig, denn denen geht's gut. Die leben wie die Maden im Speck und die haben auch an dem ganzen Drama, vom Drama profitiert. Deswegen ist in der Tat der Grexit, der Austritt aus der Eurozone, die beste Möglichkeit. Denn die würde die Finanzgläubiger und auch die Oberschicht treffen und würde der Mittelschicht eine Chance auf einen Neuanfang ermöglichen.
Glauben Sie, sind wir jetzt noch nie so nah an einem Grexit?
Wir waren in der Tat noch nie so nah, denn das Theater hat absurde Dimensionen erreicht. Also die Spitzenpolitiker müssen sich schon verteidigen und müssen auch sagen, dass man sich nicht erpressen lässt. Auf der anderen Seite sagt man, dass man jede Möglichkeit wahrnehmen will. Und Frau Merkel sagt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das heißt, im Klartext, Griechen, ihr könnt uns weiter erpressen oder griechische Regierung, ihr könnt weiter Druck machen. Wir werden euch sehr, sehr weit entgegenkommen, so weit, dass wir gerade nicht das Gesicht verlieren.
Was bedeutet denn der Austritt Griechenlands aus dem Euro für Griechenland und für die Währungsunion?
Die Währungsunion, die Europäische Währungsunion, würde durch einen Austritt Griechenlands definitiv gestärkt, denn das Geld würde nicht mehr in einem Fass ohne Boden oder versinken, sondern man könnte es sinnvoll verwenden und Griechenland könnte seinen eigenen Weg wählen. Es gäbe natürlich vielleicht eine Schocksekunde, also was weiß ich, das sind dann 1, 2, 3 Wochen, wo vielleicht die Märkte korrigieren. Natürlich würde die griechische Währung die Drachme abwerten. Griechenland hätte Importprobleme bzw. könnte nicht mehr alles importieren. Man müsste also vielleicht im Nachhinein sogar mit ein paar Notkrediten helfen, dass das Notwendigste importiert werden kann. Aber diese Notkredite wären 1/10 oder 1/50 des Geldes, was wir jetzt hineinschütten. Also das könnte man viel gezielter machen.
Sie sind für einen Grexit, aber was glauben Sie, was ist das wahrscheinlichste Szenario?
Ja, im Prinzip sagen ja die Spitzenpolitiker alle, wir machen fast alles, liebe Griechen. Ihr müsst uns nur einen kleinen Schritt entgegenkommen. Keiner will den Grexit bei unseren Spitzenpolitikern, in der Finanzbranche auch nicht, in Griechenland auch nicht. Also es ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass er wieder nicht kommt.
Der Ökonom Max Otte war das im Gespräch mit meiner Kollegin Jan Dang Hong. Im Jahr 1879 eröffnete Leonhard Tietz in Stralsund ein kleines Geschäft. Auf 25 Quadratmetern Verkaufsfläche bot er Garne, Knöpfe, Stoffe und Wollwaren feil. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 21.000 Mitarbeiter und soll nun für 2,8 Milliarden Euro an die kanadische Handelskette Hudson's Bay verkauft werden. Mehr zur Übernahme von Galeria Kaufhof von Jörg Marksteiner.
Es ist das älteste nordamerikanische Unternehmen, das von September an in den 120 deutschen und 20 belgischen Kaufhof-Filialen das Sagen hat. Ein einstiger Pelzhändler, der heute als milliardenschwerer Handelskonzern 330 Warenhäuser und Fachgeschäfte in den USA und Kanada betreibt und jetzt den Sprung nach Europa wagt.
I'm very happy to be here in the heart of Europe, here in Cologne,
sagte der Chef von Hudson's Bay, Richard Baker, als er sich in Köln vorstellte, am Standort der Kaufhof-Hauptverwaltung, zusammen mit seinem Top-Management. Und das hatte für die Mitarbeiter gleich eine wichtige Nachricht.
We have no plans to close any stores.
Wir haben keine Pläne, irgendwelche Filialen zu schließen. Wir haben uns vertraglich verpflichtet, 3 Jahre lang alle Standorte zu erhalten und keine Stellen zu streichen.
Not reduce any workforce.
Es gehe ohnehin nicht ums Kostensparen oder um Synergieeffekte, sondern um Wachstum, auch bei der Belegschaft, betonten Baker und sein Team gleich mehrfach. Sie haben angekündigt zu investieren, vor allem in der Verzahnung von Onlinehandel und den Kaufhausstandorten sehen sie große Chancen. Zahlen oder Konzepte nannten sie aber noch nicht, dafür sei es noch zu früh. Aber sie betonten, wie gründlich sie sich auf die Expansion nach Deutschland vorbereitet haben.
We have been studying and surveying the German department store business.
Seit 2007 haben wir den deutschen Warenhausmarkt und insbesondere Kaufhof genau studiert. Wir haben jedes einzelne Kauf- und Sporthaus besucht. Auch der bisherige Eigentümer, die Düsseldorfer Metro-Gruppe, lobte den Käufer, weil er ein überzeugter Händler sei, ein seriöses Konzept vorgelegt habe und eine solide Finanzierung. 19 Jahre lang gehörte der Kaufhof zur Metro. Jetzt wird die Tochter abgegeben für 2,8 Milliarden Euro.
Wir haben im Grunde genommen bei der Entwicklung von Galeria Kaufhof aber auch immer gesagt, es gibt den Tag, an dem wir uns trennen, weil wir uns auf andere Kerngeschäfte fokussieren müssen,
sagte Metro-Chef Olaf Koch und meinte die Töchter Mediamarkt und Saturn und den Großhandel. Handelsexperten sehen die Übernahme durch die Kanadier durchaus kritisch. Sie haben bislang keine Erfahrung im hart umkämpften deutschen Handel. Auch Einkaufsvorteile sind schwer vorstellbar. Andererseits, sagt Handelsfachmann Frank Emmerich, verstehen sie ihr Geschäft.
Die Kanadier haben gezeigt, dass sie an ihrem Heimatmarkt sich durchsetzen können, haben sicherlich auch die Erfahrung in Kanada mit Standorten, die in kleineren, mittleren Städten oder in provinzielleren Städten sind. Dem Anschein nach ist das Geschäft in Kanada hochprofitabel. Die haben gezeigt, dass sie es können.
Wie gut sie expandieren können, auch das wollen die Kanadier ausprobieren. Sie wollen prüfen, ob die konzerneigene US-Luxuswarenhauskette Saks möglicherweise auch Filialen in Deutschland eröffnet. Ob in neuen Häusern oder dann als Teil bestehender Kaufhof-Filialen, das stehe noch nicht fest.
In Frankreich hat heute die weltgrößte Luftfahrtmesse, der Flugsalon in Le Bourget, begonnen. Für die Hersteller hat sich die Veranstaltung jetzt schon gelohnt. Airlines aus Saudi-Arabien und Indonesien bestellten insgesamt 80 Airbus-Maschinen. Alles in allem belaufen sich die unterschriebenen und angekündigten Bestellungen bei Airbus laut Preisliste auf rund 16 Milliarden Euro. Und auch Konkurrent Boeing konnte bereits etliche Bestellungen entgegennehmen. 60 Flugzeuge für Indonesien, 14 für Katar, 5 für Taiwan. Das Geschäft brummt, nicht nur im zivilen Bereich. Aus Paris berichtet Barbara Kostolnik.
Der Himmel kennt keine Grenzen für die Veranstalter von Le Bourget, der weltgrößten internationalen Luftfahrtmesse. Und das freut den Präsidenten des französischen Luft- und Raumfahrtverbandes natürlich sehr.
2260 Exposants.
2260 Aussteller, rechnet Marwan Laoud vor. Das bedeutet ein Plus von 5% im Vergleich zur letzten Messe von vor zwei Jahren. Wir wachsen im Gleichschritt mit dem Luftverkehr. Le Bourget 2013, das war bereits rekordverdächtig. 315.000 Besucher strömten an 7 Tagen auf das riesige Messegelände im Norden von Paris, um sich 150 Flugobjekte anzusehen. Aussteller aus aller Welt drängen auch dieses Jahr auf die Messe. Etwa die Hälfte der Aussteller kommt von außerhalb Frankreichs. Die meisten kommen aus den USA. Insgesamt sind 47 Länder vertreten. Auch dieses Jahr, verspricht Emeric Darcy-Moll, der Chef von Le Bourget, gibt es spektakuläre, auch wenn er noch nicht verraten möchte, was.
Aujourd'hui, ce sont les propriétaires de ces innovations.
Sie werden verstehen, dass die Firmen selbst ihre Überraschungen auf der Messe präsentieren wollen. Wir wollen ihnen nicht vorgreifen. Es wird welche geben. Sie werden sie lieben. Immerhin wurde im Vorfeld bekannt, dass Airbus den A400M zu Demonstrationsflügen in die Luft über Le Bourget schicken will. Der Militärtransporter war zwar erst vor kurzem wegen eines Absturzes in die negativen Schlagzeilen geraten, aber die Airbus-Verantwortlichen vertrauen dem Flugzeug uneingeschränkt. Überhaupt boomt der Militärbereich in Frankreich seit einigen Monaten besonders intensiv, weswegen der Präsident des Verbandes, Marwan Laoud, auch von einem guten Jahrgang spricht.
À l'image de la situation de notre industrie, c'est une édition qui s'annonce comme un bon cru.
Le Bourget spiegelt die gute Situation der französischen Rüstungsindustrie wider. Wir haben sehr viele Rüstungsgüter exportieren können, Hubschrauber nach Korea und Polen. Und dann gab es natürlich die Verträge über die Rafale-Militärflugzeuge mit Indien, Ägypten und Katar. Das gibt uns einen echten Schub.
Non seulement le maître d'œuvre, mais toute la filière.
Natürlich wird die französische Regierung in Le Bourget präsent sein. Der Staatspräsident selbst eröffnet den Salon traditionell mit einem Rundgang. 5 Minister und der Premier werden folgen.
Wir hier im Studio machen jetzt auch mal den Abflug. Es verabschieden sich Jan Eisenberg in der Technik und Hilke Fischer am Mikrofon. Bis morgen, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.